Liebe Zuhörer unseres Radios, Sie werden heute wieder ein Meisterstück aus der Spiritualität des Papstes hören, aus seinem apostolischen Schreiben, die Freude des Evangeliums. Es ist wirklich erstaunlich, welches psychologisches Geschick und welchen Durchblick dieser Mann hat. Nein zur spirituellen Weltlichkeit. Allein das ist schon interessant, die Überschrift über diesem Kapitel und diesem Abschnitt. Er könnte ja formulieren, Nein zur weltlichen Spiritualität, aber er formuliert es so akzentuiert, dass es für ihn gar keine Spiritualität mehr ist. Und Sie werden merken, das ist durchaus in kirchlichen Kreisen anzutreffen. Die spirituelle Weltlichkeit, die sich hinter dem Anschein der Religiosität und sogar der Liebe zur Kirche verbirgt, schreibt er, besteht darin, anstatt die Ehre des Herrn, die menschliche Ehre und das persönliche Wohlergehen zu suchen. Es ist das, was der Herr den Pharisäern vorwarf. Johannes 5,44. Wie könnt ihr zum Glauben kommen, wenn ihr eure Ehre voneinander empfangt, nicht aber die Ehre sucht, die von dem einen Gott kommt? Es handelt sich um eine subtile Art, den eigenen Vorteil und nicht die Sache Jesu Christi zu suchen. Sie nimmt viele Formen an, je nach dem Naturell des Menschen und der Lage, in die sie eindringt. Da sie an die Suche des Anscheins gebunden ist, geht sie nicht immer mit öffentlichen Sünden einher und äußerlich erscheint alles korrekt. Denken Sie an den älteren Bruder im Gleichnis vom Vater mit seinen beiden Söhnen. Der ist zu Hause, er macht seine Dienste, alles korrekt. Aber als er dann mit der Sünde seines Bruders konfrontiert wird, merkt man, was für ein nörglerisches, ja verbittertes Wesen er in sich trägt. Doch wenn diese Mentalität auf die Kirche übergreifen würde, so der Papst weiter, wäre das unendlich viel verheerender als jede andere bloß moralische Weltlichkeit. Das ist ein Zitat von Henri de Lubac. Die Weltlichkeit kann besonders aus zwei zutiefst miteinander verbundenen Quellen gespeist werden. Er geht dann vom Gnostizismus aus. Die Gnosis war eine Irrlehre, die besonders in den Anfängen der Kirche sehr virulent war. Da ging es darum, dass man Erlösung nur durch Erkenntnis, also durch Einsicht in bestimmte Zusammenhänge des Glaubens erwirben kann. Die eine ist die Faszination des Gnostizismus, eines im Subjektivismus eingeschlossenen Glaubens, bei dem einzig eine bestimmte Erfahrung oder eine Reihe von Argumenten und Kenntnissen interessiert, von denen man meint, sie könnten Trost und Licht bringen, wo aber das Subjekt letztlich in der Immanenz seiner eigenen Vernunft oder seiner Gefühle eingeschlossen bleibt. Dann geht er vom Pelagianismus aus. Pelagius war auch ein Irrlehrer in der Anfangszeit der Kirche. Bei ihm ist es darum gegangen, dass der Mensch versucht, durch eigene Kraft sich zu erlösen. Er braucht letztlich die Gnade nicht. Die andere ist der selbstbezogene und prometische Neupelagianismus derer, die sich letztlich einzig auf die eigenen Kräfte verlassen, sich anderen überlegen fühlen, weil sie bestimmte Normen einhalten oder weil sie einem gewissen katholischen Stil der Vergangenheit unerschütterlich treu sind. Da braucht man nicht lange zu überlegen, wen er damit meint, auch wenn er es nicht mit Namen nennt, einem gewissen katholischen Stil der Vergangenheit unerschütterlich treu sind. Es ist eine vermeintliche doktrinelle oder disziplinarische Sicherheit, die Anlass gibt zu einem narzisstischen und autoritären Elitebewusstsein, wo man, anstatt die anderen zu evangelisieren, sie analysiert. Das ist auch wichtig. Man denkt immer nur über die anderen nach, man schaut, wo sie ihre Fehler haben. Und sie bewertet, anstatt den Zugang zur Gnade zu erleichtern, und man verbraucht die Energien im Kontrollieren. In beiden Fällen existiert für sie weder, das ist jetzt ganz hart, weder Jesus Christus noch für die Menschen ein wirkliches Interesse. Es ist nicht vorstellbar, dass aus diesen schmälernden Formen von Christentum eine echte Evangelisierungsdynamik hervorgehen könnte. Diese bedrohliche Weltlichkeit zeigt sich in vielen Verhaltensweisen, die scheinbar einander entgegengesetzt sind, aber denselben Anspruch erheben, den Raum der Kirche zu beherrschen. Bei einigen ist es eine extensive Pflege der Liturgie. Also jetzt nicht nur, dass man eine schöne Liturgie feiert, sondern dass das ja dieser Ästhetizismus sozusagen ein Selbstzweck geworden ist. Also wo man gar nicht genug Weihrauch haben kann und prunkvolle Messgewänder, das ist damit gemeint. Bei einigen ist es eine exzessive Pflege der Liturgie, der Lehre und des Ansehens der Kirche, was man feststellt, doch ohne dass ihnen die wirkliche Einsenkung des Evangeliums in das Gottesvolk und die konkreten Erfordernisse der Geschichte Sorge bereiten. Auf diese Weise verwandelt sich das Leben der Kirche in ein Museumsstück oder in ein Eigentum einiger weniger. Bei anderen verbirgt sich diese spirituelle Weltlichkeit hinter dem Reiz, gesellschaftliche oder politische Errungenschaften vorzuweisen zu können oder in einer Ruhmsucht, die mit dem Management praktischer Angelegenheiten verbunden ist oder darin, sich durch die Dynamiken der Selbstachtung und der Selbstverwirklichung angezogen zu fühlen. Sie kann auch ihren Ausdruck in verschiedenen Weisen finden, sich selbst davon zu überzeugen, dass man in ein intensives Gesellschaftsleben eingespannt ist, angefüllt mit Reisen, Versammlungen, Abendessen und Empfängen. Oder sie entfaltet sich in einem Managerfunktionalismus, der mit Statistiken, Planungen und Bewertungen überladen ist und wo der hauptsächliche Nutzen dieser nicht das Volk Gottes ist, sondern eher die Kirche als Organisation. In allen Fällen fehlt dieser Mentalität das Siegel des menschgewordenen, gekreuzigten und auferstandenen Christus. Sie schließt sich in Elitegruppen ein und macht sich nicht wirklich auf die Suche nach den Fernstehenden, noch nach den unermesslichen, nach Christus dürstenden Menschenmassen. Das ist kein Eifer für das Evangelium, sondern es ist der unechte Genuss einer egozentrischen Selbstgefälligkeit. Also an Härte und Klarheit lässt das überhaupt nichts mehr zu wünschen übrig. In diesem Kontext wird die Ruhmsucht derer gefördert, die sich damit zufrieden geben, eine gewisse Macht zu besitzen, und sie wollen lieber Generäle von geschlagenen Heeren sein, als einfache Soldaten einer Schwadron, die weiterkämpft. Wie oft erträumen wir peinlich genaue und gut entworfene apostolische Expansionsprojekte, und das ist typisch für besiegte Generäle. So verleugnen wir unsere Kirchengeschichte, die ruhmreich ist, insofern sie eine Geschichte der Opfer ist, der Hoffnung, des täglichen Ringens, des im Dienst aufgeriebenen Lebens, der Beständigkeit in mühevoller Arbeit. Denn jede Arbeit geschieht im Schweiß unseres Angesichts. Ja, da hat der Papst recht. Und da merken Sie die ganze Leidenschaft. Darum geht es. Tägliches Ringen, aufgeriebenes Leben, Beständigkeit mühevoller Arbeit im Schweiß des Angesichts und nicht irgendwie elitär in bestimmten Prunkgewändern da daherzukommen. Ich meine jetzt nicht eine schön gefeierte Liturgie, wir haben ja auch schöne Messgewänder hier, und ich meine das jetzt auch nicht auf, ja, Sie verstehen es, was ich damit ausdrücken möchte. Stattdessen unterhalten wir uns eitel und sprechen über das, was man tun müsste. Und das ist die Sünde dessen, was man tun müsste. Wir benehmen uns wie spirituelle Lehrer und Experten der Seelsorge, die einen Weg weisen, ihn selbst aber nicht gehen. Wir pflegen unsere grenzenlose Fantasie und verlieren den Kontakt zu der durchlittenen Wirklichkeit unseres gläubigen Volkes. Auch das ein starker Ausdruck. Zur durchlittenen Wirklichkeit unseres gläubigen Volkes. Da müssen wir an der Seite der Leute sein und nicht selbstgenießerisch in einem eigenen, von uns selbst zurechtgezimmerten intellektuellen Reich und Welt. Ja, der Papst hat das schon gut durchschaut. Der durchblickt da schon manches, auch was in der Kirche auch an Fehlblüten hervorgekommen ist. Ich darf Ihnen den Segen geben. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte Sie der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.